Sie hören KDZ im Dialog. Den Podcast des KDZ, Zentrum für Verwaltungsforschung. Wir bieten Einblicke und Hintergründe in die öffentliche Verwaltung und versuchen sie Ihnen verständlich und spannend zu erklären.
Willkommen zur neuen Folge des Podcasts KDZ im Dialog. Mein Name ist Siegfried Fritz und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. In der heutigen Folge widmen wir uns der Frage, wie österreichische Gemeinden in Zukunft aussehen könnten. Denn immer knapper werdende Budgets, wachsende Aufgaben und gesellschaftliche Änderungen sorgen für immer eingeschränktere Spielräume bei den Gemeinden. Mein heutiger Gast dazu ist Alfred Meyer. Er ist selbst Bürgermeister und Obmann einer Initiative, die das Heft selbst in die Hand genommen hat und Lösungen für die Gemeinde der Zukunft erarbeitet hat. Herzlich willkommen, Herr Bürgermeister. Danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Bitte stellen Sie sich und Ihre Gemeinde kurz vor und beschreiben Sie die Idee, die Sie entworfen haben, die Idee der Zukunftsorte für jemanden, der das zum allerersten Mal hört.
Ja, danke zunächst einmal für die Einladung. St. Stephan Afisl ist eine Fusionsgemeinde. Wir haben 2019 eine freiwillige Fusion mit der Nachbargemeinde Afisl gemacht und der Name St. Stephan Afisl. Wir wollten, dass beide Gemeinden einfach weiterleben und haben dadurch eine Kombination aus den zwei Gemeindenamen genützt. Und situiert sind wir im Nordwesten von Oberösterreich, ich sage immer im Dreiländereck Südböhmen, Bayern, Oberösterreich. Mhm. Wir liegen auf ca. 800 Meter, sind eine Grenzgemeinde nach Tschechien. Sind sehr ländlich geprägt, sind für meine Begriffe eine große Gemeinde mit 27 Quadratkilometern, haben bei der Fusion mit 1.1.2019 1.900 Einwohner gehabt, haben jetzt aktuell 1.125 Einwohner. Es ist für uns als so ländlich geprägte Gemeinde irgendwie schon, wie soll ich sagen, eine Motivation, dass die Leute da bleiben wollen, und das ist auch unser Bestreben, dass wir tagtäglich verfolgen, wie schaffen wir es, dass die Leute da bleiben bzw. wiederkommen, wenn es zu Ausbildungen in andere Gemeinden, andere Städte, andere Länder gehen. Und so ist es unser Ziel, das einfach die Lebensqualität hochzuhalten.
Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen eine Information zu Ihnen. Sie sind schon wie lange Bürgermeister in der Gemeinde seit der Fusion?
Nein, ich bin Bürgermeister der Gemeinde St. Stephan am Walde geworden am 30. September 2014. Habe dann mein Amt verloren durch die Fusion, weil ja praktisch per Gesetz die Gemeinde dann zum Existieren aufhört. Und es ist dann von 1.1.2019 bis zur Wahl im April 2019 ein Regierungskommissar eingesetzt worden, der dann die Gemeindegeschäfte geführt hat. Mhm. Und ich bin jetzt so, seit Mai war dann die Konstituierung, bin ich Bürgermeister der Gemeinde St. Stephan Afisl, eigentlich jetzt schon länger der fusionierten Gemeinde als vorher der Gemeinde St. Stephan am Walde.
Okay, alles klar. In meinem Eingangsstatement habe ich dann noch gefragt, Zukunftsorte, so wie Sie die Initiative nennen, was kann man sich denn jetzt unter Zukunftsorten vorstellen? Was ist der Hintergrund dieser Initiative?
Die Zukunftsorte sind ein Zusammenschluss von selbsternannten innovativen Gemeinden, wurden gegründet 2012 im Rahmen der kommunalen Sommergespräche in Bad Aussee. Da haben sie einfach ein paar Bürgermeister getroffen bei dieser Veranstaltung. Die findet jedes Jahr Ende August, Anfang September statt. Dort sind hochkarätige Referenten. Jetzt Neuming, Gemeindebundpräsident Pressl, am Vortag immer eine Bürgermeisterkonferenz eine österreichweite. Und ist natürlich ein perfekter Ort zum Netzwerken. Und dem haben ein paar Vorgänger von mir einfach genutzt und haben gesagt, können wir uns nicht zusammenschließen zu irgendeinem Verein, der sich um die Gemeindeentwicklung kümmert. Und wo das Ziel oder das Motto einfach ist, dass man voneinander lernt, ja, damit man das Rad nicht immer neu erfinden muss, sondern dass man einfach einer von den anderen lernt und die guten Beispiele weitergibt oder zum Durchbruch verhilft und die schlechten nicht ein zweites Mal macht.
Also das Netzwerken und das Voneinanderlernen war der Hauptantrieb dieser Initiative. Welche Erfahrungen haben Sie dann grundsätzlich geprägt, in der eigenen Gemeinde vor allem, um diesen Weg, dieses Voneinanderlernen, von dieser Zusammenarbeit, von dem Netzwerken zu das einzuschlagen, diesen Weg, dieser Initiative?
Ja, das hat wahrscheinlich mit meiner Persönlichkeit ein bisschen zu tun, weil ich immer versuche, gute Beispiele zu finden. Best Practice, wie man so schön sagt bei uns im Mühlviertel, Beispiele suchen und finden und dann versuchen, die für die eigene Gemeinde zu adaptieren. Das ist einmal eine Erfahrung, warum wir glauben, dass wir dazu beitragen können, dass die Gemeindeentwicklung in die richtige Richtung geht. Ja. Das andere ist natürlich, wir haben Bürgerbeteiligungsprozesse bei uns schon seit längerem und haben eigentlich bei der erfolgreichen Umsetzung die Erfahrung macht, dass das ein gutes Rezept ist, eine Bürgerbeteiligung. Es ist zwar am Anfang ein bisschen mehr Arbeit, aber nachher dann bei der Umsetzung hat man eben viele Multiplikatoren, die eben die Argumente oder die Vorzüge eben von getroffenen Entscheidungen dann mit argumentieren können. Weil selber als Bürgermeister oder Gemeinderat, Gemeindevorstand ist man nicht überall dabei. Aber wenn man das breit streut und jeder weiß, warum er welche Entscheidung getroffen hat, ist das sicher kein Nachteil. Das Finden von der Zukunftsorte hat eigentlich in erster Linie stattgefunden, dass ich einen Bericht gelesen habe über die Gemeinde Zwischenwasser in Vorarlberg und über den Bürgermeister von dort, der Josef Mattis. Und der Josef Mattis ist so quasi der Mastermind der Zukunftsorte. Der war 10 Jahre Obmann der Zukunftsorte, ist ein innovativer Typ, der war 32 Jahre Bürgermeister in Zwischenwasser, hat irrsinnig gute und coole Projekte gemacht und er ist meines Erachtens einer, dem man nacheifern muss. Ja.
Danke, das ist perfekt erklärt für alle, die sich natürlich weiter interessieren. Es gibt auch eine Website unter www.zukunftsorte.at und die haben mich natürlich zur Vorbereitung auf das Gespräch ein bisschen auf der Website umgesehen und da sprechen sie von regionaler Kooperation. Was bedeutet das für Sie? Was ist so eine regionale Kooperation?
Eine regionale Kooperation, so wie uns wir das vorstellen, ist einfach ein definierter Raum oder definierte Themen, wo sich mehrere Gemeinden einfach zusammentun und gemeinsam Projekte entwickeln oder umsetzen. Das wären aus unserer Sicht regionale Zusammenarbeit, die nicht immer nur, sage ich mal, auf die Region, auf bestimmte 5 oder 6 Gemeinden bezogen sein soll, sondern es kann, sage ich mal, themenbezogen sein. Kinderbetreuung zum Beispiel, Sommerkindergarten mit 4, 5 Gemeinden bei uns in der Gegend. Ja, wir sind Mitglieder bei einem Standesamtsverband bei uns im Bezirk, wo praktisch von den 37 Gemeinden 36 dabei sind. Wir haben im Bezirk Rohrbach einen Wirtschaftspark, ja, mit sogar nur einer Gemeinde aus einem Nachbarbezirk, wo praktisch die Grundstücke, die seit 2014 gewidmet worden sind, als Gewerbegebiet oder als Wirtschaftsgebiet, die Kommunalsteuer unter die Gemeinden aufgeteilt wird. Und da gibt es eben unterschiedliche Themen. Wir haben im Bezirk Rohrbach ein Bezirkshallenbad gebaut, ja, wo das Land Oberösterreich uns Unterstützung zugesagt hat. Aber jede Gemeinde hat einen Beschluss fassen müssen, damit sie da mitfinanzieren. Das heißt, den Bau haben die Gemeinden gemeinsam gemacht, den Betrieb macht jetzt die Bezirkshauptstadt Rohrbach, wo sie tuiert ist, im selber. Und das sind regionale Kooperationen, die unterschiedlich sein können und auch themenbezogen unterschiedlich sein werden müssen. Ja.
Also, Sie sind klarer Befürworter so einer regionalen Kooperation. Man liest, wenn man bei Ihnen auf der Website ist, auch gerne das Stichwort kooperierende Region. Und das möchte ich jetzt natürlich in den Zusammenhang bringen, wie einleitend gesagt, mit den aktuellen Herausforderungen, die die Städte und Gemeinden treffen. Also wir haben es schon gehört, knapper werdende Budgets, wachsende Aufgaben, gesellschaftliche Änderungen. Also ein großes Paket. Glauben Sie, dass die Kooperation die Lösung für diese Herausforderungen ist?
Das kann ich nicht sagen, ob das die Lösung ist. Es gibt nämlich nicht nur die oder die eine Lösung. Ich glaube, es wird mehrere Baustellen beim Neubau der Strukturen von den Gemeinden oder überhaupt vom Staatswesen, da werden wir verschiedene Baustellen haben. Wir glauben eben, dass integrierte regionale Entwicklungsprozesse, die womöglich auch noch moderiert werden, damit die Gemeinden das auch lernen, dass man zusammenarbeitet, ja, dass man Vorteile daraus ziehen kann, wenn man kooperiert. Also wäre das natürlich auch interessant, wenn man ein sehr Anreizsystem einfallen lassen würde mit diverse Förderungen. Gibt es eben nur dann, wann mindestens x Gemeinden zusammenarbeiten. Wir haben da bei uns in Oberösterreich das Thema Leerstand einmal genauer bearbeitet. Das war EU-geförderte Sache. Und da hat es eben moderierte Prozesse, die sind finanziert worden, aber nur, wenn mindestens 3 Gemeinden kooperieren. Wir haben zu 7 kooperiert und haben dieses Leerstandsthema aufgearbeitet, haben Prioritäten gesetzt, welche Gebäude als erstes und so weiter. das war überhaupt kein Thema. Also das war von vornherein klar, jawohl, da arbeiten wir zusammen und da machen wir, vielleicht denken wir gleich weiter, wir nur drei Gemeinden. Wir kennten diese Förderungen, ist ja mittlerweile wahrscheinlich schon negativ besetzt, also Finanzierungsmodelle sich einfallen lassen, damit man eben in der Region integrierte regionale Entwicklung versucht. Ja, dass man eben sie abstimmt aufeinander, was soll in welcher Gemeinde schwerpunktmäßig angeboten werden und dass man den Wettbewerb, wann die einen das Freibad haben, dann brauchen wir das auch. Das war wahrscheinlich in der Vergangenheit so, dass auch die Stärke der Bürgermeister oder der Gemeindevertretungen daran gemessen wurde, was bringen wir nicht alles in die Gemeinde. Und jetzt ist, denke ich mal so, gerade im ländlichen Raum, dass man ja sowieso aufs Auto angewiesen sind oder weiter für öffentlichen Verkehr natürlich ist auch wieder ein Thema, aber dass man das gut aufeinander abstimmen kann, vielleicht sogar über die Grenze denken kann.
Also Sie haben ja jetzt schon einen Erfolgsfaktor ganz, ganz deutlich angesprochen. Das ist die Begleitung. Meine nächste Frage geht nämlich ein bisschen in die Richtung. Damit diese Kooperation, von der man im Moment sehr oft als die Lösung oder eine der Lösungen auf Gemeindeebene spricht, damit die eben nicht nur am Papier steht, sondern auch im Alltag tatsächlich funktioniert. Sie haben gesagt, es braucht gewisse Anreize. Aber was brauchen die Gemeinden aus Ihrer Sicht, damit diese Kooperation dann tatsächlich in Schwung kommt? Also sind es nur diese finanziellen Anreize?
Also meiner Meinung nach muss man irgendwie zwei Sachen betrachten. Das eine ist, wie kann ich die Verwaltung der Gemeinden so günstig wie möglich machen und wie kann ich die Lebensqualität in den jeweiligen Ortschaften, Gemeinden so hoch wie möglich halten. Ja? Im Bereich der Verwaltung kann man kooperieren. Ja? Da finde ich das gut, wenn man die Kräfte bündelt, wenn man das Wissen bündelt, wenn man Geld dadurch sparen kann, dass man vielleicht mehr Expertise zusammenbringt. Und bei der Lebensqualität ist vielleicht sogar gut, wenn man kleinere Einheiten hat, weil die Konkurrenz ja auch belebt. Also, dass man sich gegenseitig befruchtet, dass man die guten Ideen vielleicht sogar gemeinsam entwickelt, dass man, weiß ich nicht, sagt, es muss nicht jeder Freibad haben, es muss nicht jeder, was weiß ich, welche Angebote haben, sondern dass man das dann einfach gemeinsam macht und gerade auch, was das kulturelle Angebot anbelangt, würde Konkurrenz sicher nicht schädlich sein, damit man die Lebensqualität erhalten kann. Also, zwei Sachen. Das eine, wir reden immer, wir müssen das günstiger machen, ja, und auf der anderen Seite muss ich aber sagen, ich darf die Qualität nicht verlieren. Und da ist eben die Gefahr, wenn man zu sehr auf die Verwaltung sich nur konzentriert, dass das dann womöglich in andere Bereiche dann womöglich ein Nachteil werden würde, wenn man nur immer nur sagt, nur es muss günstig sein, es muss billig sein, wir müssen sparen und so weiter. Und auf der anderen Seite verlangen von den Menschen immer mehr ehrenamtliches Engagement, das wir wahrscheinlich in Zukunft brauchen werden. Nur mehr brauchen werden, wie wir es jetzt schon haben, das ja bei uns eigentlich perfekt funktioniert. Aber wir werden wahrscheinlich in gewisse Bereiche, vor allem was das Leben im Alter anbelangt, auf ehrenamtliche Unterstützung und Modelle wahrscheinlich angewiesen sein.
Also ich glaube, Sie haben jetzt sehr, sehr wesentliche Punkte schon angesprochen. Einerseits die Lebensqualität, klar. Da wollen wir in keinster Weise, dass die in irgendeiner Art nur zurückgeht. Andererseits gibt es aber, Sie haben sie auch thematisch schon angesprochen, unterschiedliche Themen, wo man die Kooperation sehr wohl noch vertiefen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man das Ganze diskutiert, am Ende des Tages kommt es ja irgendwo bei einem Bürger, bei einer Bürgerin an. Was bedeutet das denn dann schlussendlich für die Bürgerinnen und Bürger? Wird die Verwaltung dadurch bürgernäher oder ist sie dadurch effizienter oder eben, wie Sie gesagt haben, vielleicht nur kostengünstiger? Oder werden die Leistungen insgesamt besser? Was lässt sich durch so eine Kooperation ermöglichen?
Ich glaube, das ist genau die Kernfrage bei der ganzen Diskussion. Wie kann ich die Verwaltung so effizient wie möglich machen und die Lebensqualität so hoch wie möglich halten? Und das muss uns irgendwie gelingen, dann hat der Bürger was davon. Ja? Ich glaube, man könnte es irgendwie festmachen daran, wie oft hat der Bürger in seinem Leben mit Gemeinden Kontakt. Ja? Also wenn er an Müll Sock oder Biomüllsock oder ein Strafregisterauszug oder Meldezettel und solche Sachen, die braucht er vielleicht sogar ein paar Mal im Jahr. Ja. Eine Baubewilligung wird er vielleicht in seinem Leben eine, zwei, drei vielleicht brauchen. Ja. Er will aber trotzdem den Weg so kurz wie möglich halten. Also er will einmal zur ersten Stelle gehen und sagen, ich habe das und das vor, wie mache ich das am besten? Ja? Und da kann ich sagen, wenn das eine 0815 Angelegenheit ist, dann kann ich sagen, das kann ich direkt vor Ort und innerhalb kürzester Zeit erledigen. Wenn das aber komplizierte Vorgänge sind, weil es mit der Widmung nicht passt oder weil irgendwie das Gebäude jetzt groß, klar, was weiß ich, was ist, ja, dann ist er sicher auch bereit, dass er dann vielleicht weiterfährt. Ja? Dass er dann sagt, ich fahre in den nächsten Ort oder ich fahre sogar in die Bezirkshauptstadt. Das wäre so überhaupt meine so Überlegung, dass ich sage, man müsste die Bezirke vielleicht so organisieren, dass ja, wir sind zum Beispiel 37 Gemeinden. Bei uns hat es 2017 einmal so ein Projekt gegeben vom damaligen zuständigen Landesrat für Raumordnung und der Magister Strugel. Die haben da so ein regionales Konzept entwickelt. Die haben so Regionen eben gemacht mit verschiedenen Namen. Unsere ist zum Beispiel Steinerne Mühl, hat das geheißen. Und hat mir eben gesagt, da gibt es einen Hauptort und das ist praktisch von dieser Region der Hauptort und gewisse Sachen soll man dort konzentrieren. Das ist kläglich gescheitert, weil eben viele Leute geglaubt haben, das ist jetzt die Vorstufe zur Fusion. Und dadurch ist es dann eigentlich eingeschlafen wieder. Und ich glaube auch, dass dieses Konkurrenzdenken in der Region, ja, wenn man sagt, das ist jetzt der Hauptort und die anderen sind alle so ein bisschen, wie man bei uns sagt, Beiwagerl, war vielleicht für das Konzept auch ein bisschen abträglich. Aber grundsätzlich die Idee, so in diesen Regionen zu organisieren, das wären bei uns im Bezirk, glaube ich, 7 Regionen gewesen. Und ich würde eben das ein bisschen adaptieren und würde sagen, es gibt nur einen Hauptort und das ist die Bezirkshauptstadt. Und dort kann ich was bündeln. Weil vielleicht haben wir geografisch einen Vorteil, weil Rohrbach bei uns ziemlich genau in der Mitte liegt. Aber die Bürger würden einen Weg von 15 bis 20 Kilometer durchaus in Kauf nehmen für ganz wichtige Sachen. Ist ja auch auf der BH so. Und weil man diese Bezirkshauptmannschaften in diese Richtung auch von mir aus weiterentwickelt, dass das Servicestellen oder nicht Servicestellen, Kompetenzzentren für Gemeindeangelegenheiten werden, wenn es eben kompliziert wird. So wie beim Standesamt haben wir es auch zusammengelegt. Bezirkshauptstadt Rohrbach ist praktisch jetzt das Zentrum. Die machen die komplizierten Sachen und die ganz einfachen, wie standesamtliche Hochzeiten und solche Sachen, die machen wir in der Gemeinde. Aber das Feststellen von der Ehefähigkeit und die ganzen Sachen nur dazu, wenn ausländische Ehepartner sie finden und das dann alles eruieren und so, das ist eine irrsinnig schwierige Aufgabe und das kommt in einer Gemeinde wie bei uns vielleicht 2-3 Mal vor. Aber wenn das kompliziertere Sachen sind, dann fahren die Leute auch nach Rohrbach. Und darum glaube ich, muss man sich irgendwie sowas entwickeln. Wir haben ja als Zukunftsorten ja nicht den Stein der Weisen gefunden. Wir glauben ja nur, dass man, wenn man das Ganze regional denkt, dass man das vielleicht gut organisieren kann und dass man das wir haben zuerst geredet wegen der Kommunikation, also wenn man das kann man den Leuten erklären. Je komplizierter, je weniger die Häufigkeit ist, umso weiter muss man womöglich den Weg in Kauf nehmen, aber die Kleinigkeiten, die kann ich direkt vor Ort machen und ich glaube, dass das gut bei den Menschen ankommen würde.
Das ist genau der Punkt, auf den ich nämlich noch einmal zu sprechen kommen wollte. Warum? Weil ich da natürlich sehr viel raushöre in puncto Spezialisierung und Professionalisierung. Ne? Mhm. Also man denkt nur an irgendwelche Baurechtsangelegenheiten. Eine kleine Gemeinde, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter sie auf der Gemeinde haben, aber ob die alle das oder alle Facetten des Baurechts so gut kennen wie unter Umständen ein Jurist, der sich auf das Ganze spezialisiert hat, und es kommen halt manchmal Sonderfälle, ist das natürlich eine ganz berechtigte Frage. Und ich glaube, da braucht es jedenfalls die Professionalisierung. Und da wären wir, glaube ich, beim passenden Beispiel, das man eben thematisch schön für so eine Kooperation hernehmen könnte. Ne?
Ja.
Wir haben schon gesprochen, die finanziellen Anreize wären natürlich ein wichtiger Punkt, damit Gemeinden mehr kooperieren. Was gibt es noch für Hürden? Ist das einfach noch nicht so verankert, dass man mit dem anderen Bürgermeister, mit den anderen Bürgermeisterinnen zusammenarbeitet oder ist sie da doch jeder irgendwie selbst der Nächste?
Also ich kann nur, sage ich mal, die Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten gut 10 Jahren machen und ich glaube, es fängt schon an mit den Kooperationen mit der Bürgermeisterkonferenz. Es ist so ähnlich wie die Landeshauptleutekonferenz. Wir haben keine Beschlusskompetenzen und solche Sachen, aber das Zusammenkommen, miteinander reden und vielleicht das eine oder andere Erfahrung austauschen, das kann schon fruchtbringend sein. Aber bei uns im Bezirk ist Thema Kooperation auch parteiübergreifend eigentlich ganz gut angekommen. Und ich würde auch sagen, wenn man sowas probieren möchte, dann war, glaube ich, unser Bezirk einer, der sogar Vorreiter oder Pilot sein könnte. klare Regeln irgendwie muss man schon aufstellen. Man muss Spielregeln haben, man muss einfache Spielregeln haben. Ich sage Fußball zum Beispiel heute halt nur deswegen, weil die Spielregeln relativ einfach sind. Ja? Und es sind klare Regelungen. Und es gibt einen Moderator, das ist der Schiedsrichter. Also Fußball spielen ohne Schiedsrichter geht nicht. Und Gemeindekooperationen oder kooperierende Regionen zu entwickeln ohne Moderation, stelle ich mir auch ganz schwierig vor. Wir haben bei uns zum Beispiel, ich hoffe, ich darf das Beispiel auch anbringen, wir haben bei uns in der Gemeinde oder in den Gemeinden, in der Nachbarschaft da immer das Problem, dass der Sprengel für den Kindergarten nicht ident ist mit dem Sprengel für die Volksschule. Das ist immer in die Randgebiete und kommt nur davor aus der Zeit, wo die Kinder zu Fuß in die Schule gegangen sind. Mittlerweile werden schon 30 oder 40 Jahre mit dem Bus geführt, nur die Schulsprengel sind nie geändert worden. Und da war das Problem auch immer relativ ein großes, wenn, sage ich mal, die Gemeinde, die den Schulsprengel zuständig ist, im Kindergarten aber keinen Platz gehabt hat. Ja? Und die sagen, gut, Kindergarten seid ihr zuständig und wir können ein fremdes Kind nicht nehmen. Ja? Dann ist das Kind im Kindergarten fertig und dann heißt es aber, so und jetzt musst du in eine andere Volksschule gehen, wie alle deine Kollegen, mit denen du in den Kindergarten gegangen bist. Und das war nicht oft, aber immer wieder ein Problem. Und jetzt haben uns wir vier Bürgermeister zusammengesetzt und haben dann eine Vereinbarung getroffen und haben einfache Regeln, ganz einfache Regeln, vier Regeln aufgestellt. In erster Linie betrifft es nur Kinder, wo der Schulsprengel und der Kindergartensprengel unterschiedlich sind. Beziehungsweise haben wir noch gesagt, wenn Eltern planen, dass sie in eine andere Gemeinde ziehen, dann weichen wir von dem ab. Das Zweite ist, das Wichtigste bei der ganzen Geschichte ist das Kindeswohl. Und das Kindeswohl bestimmen in dem Alter halt meistens die Eltern. Das Dritte war Information. Die Eltern müssen darauf aufmerksam gemacht werden, wenn ihr die Entscheidung trefft, dass das Kind da in den Kindergarten geht, dann geht es auch dort in die Volksschule. Und das haben wir niedergeschrieben, dass man die Leute auch bei der Einschreibung im Kindergarten schon darauf hinweisen muss. Und das Vierte ist, der Gastkindbeitrag wird einfach nur der Mindestgebühr verrechnet nach dem Oberösterreichischen Kinderbetreuungsgesetz, wo das geregelt ist. Und das sind vier Botschaften, die haben wir gemacht, die haben wir unterschrieben, das haben wir uns selber gemacht. Wir hätten versucht, Schulsprengel ändern, nein, geht nicht, weil da haben wir gesetzlich und was weiß ich. Und das haben wir gut geschafft. Also dadurch, dass wir uns im September zusammengesetzt haben, nachdem die Entscheidungen alle gefallen sind, aber da war das Thema noch ganz frisch und dann haben wir diese Vereinbarung getroffen und wir haben das wirklich relativ kurz abgeschlossen und wir haben die Unterschriften von den vier Bürgermeistern drauf und das funktioniert.
Ja, perfekt. Ein super plakatives Beispiel. Trotz dem positiven Beispiel noch ein Thema, das bei einer Gemeindekooperation oder bei dem Thema der Kooperation auch immer wieder irgendwo aufkommt, das ist die Fusion. Wäre es nicht gleich besser, dass man statt den vielen unterschiedlichen Kooperationen gleich an eine Fusion denkt oder Fusion umsetzt?
Ja, in unserem Positionspapier, das wir von der Zukunftsorte gemeinsam entwickelt haben mit Experten, steht natürlich auch drinnen, dass eine Fusion ein Mittel wäre, wie man das machen kann. Aber wir glauben eben, dass nur freiwillig funktionieren kann. Aufgezwungene Fusionen haben meines Erachtens aufgrund der Erfahrung, die wir selber gemacht haben, wir sind ja Fusionsgemeinde, habe ich am Anfang gesagt, 2019, ja, haben auch nicht nur positive Erfahrungen gemacht, aber es waren also fast bei uns in der Gemeinde einstimmige Beschlüsse im Gemeinderat und in der Gemeinde Affisl war, glaube ich, eine Enthaltung. Und das ist dann mitgetragen. Wir haben keine Bürgerabstimmung gemacht, ja, weil im Grunde genommen ja der Gemeinderat dafür zuständig ist, ja, dass er diese Entscheidungen trifft. Wir haben diese gut vorbereitet mit Informationsveranstaltungen für die Bürger. Dort dann auch ein bisschen die Stimmung dann schon abgeholt. Haben auch gesehen, weil es eben Unterschriftenlisten dagegen gegeben hat, hat man genau gesehen, wie ist das Stimmungsbild. Und das Stimmungsbild war so ungefähr, wenn man jetzt die abgetretene Ortschaft, wenn man die wegrechnet, war so ungefähr 85% dafür und 15% vielleicht dagegen. Und dadurch haben wir eben dann uns getraut, das so zu machen. Fusionen, glaube ich, wenn man die Spielregeln mit der Geldverteilung und mit den ganzen Sachen nicht ändern, dann waren ja meines Erachtens diese Fusionen, die in der Steiermark, und ich bin kein Experte, aber waren ja auch immer davon geleitet, schauen wir, dass wir so schnell wie möglich 10.000 Bürger zusammenbringen, ja, weil dann kriegen wir vom finanziellen Kuchen mehr. Der Kuchen ist aber nicht größer geworden. Also irgendwo geht es dann ab. Und wenn man die Spielregeln nicht ändert, glaube ich, bringen Fusionen auch nicht viel. Also bei uns, wir waren vorher eine Härteausgleichsgemeinde sind, jetzt die Härteausgleichsgemeinde. Wir haben andere Beispiele bei uns im Bezirk. Es hat eine Fusion gegeben bei Eigenschlägel. Das war schon immer eine fast eine Gemeinde, ein Musikverein, ein Sportverein. Die Orte sind komplett zusammengewachsen. Man hat gar nicht gesehen, wenn man von einer Ort in den anderen, von Rohrbachberg dasselbe. Bei Schöneck und Vorderweißenbach ist das sogar über die Bezirksgrenze gegangen, aber die finanziellen Vorteile oder die wirtschaftlichen Vorteile, die haben sie bis heute nicht eingestellt. Also auch nicht, ich glaube sogar, dass die anderen, Rohrbach, Berg und Eigenschlägel, glaube ich, auch jetzt im Härteausgleich gelandet sind. Und man hat, glaube ich, von dem her nicht so sehr die Gestaltungsmöglichkeit als Gemeinde selber. Da müsste man bei anderen Stellschrauben drehen, bei der Finanzierung, ja, mit dem Finanzausgleich.
Vielleicht noch ganz kurz, was hat sie bei Ihrer Fusion getan, also betreffend Ihrer Gemeinde, was ist dadurch besser geworden?
Besser geworden ist, glaube ich, das Zusammengehörigkeitsgefühl war ja vorher schon da. Wir haben Gemeindezeitung schon seit 30 Jahren. Wir haben beim Seniorenbund, in dem Fall arbeiten wir seit es ihn gibt, zusammen. Wir haben bei der Feuerwehr, wir haben zwar zwei Feuerwehren, Afissl und St. Stephan am Walde, aber in der Jugend haben wir schon immer zusammengearbeitet. Wir haben einen Sportverein, der heißt Union Waldmark, ja, der war eben für drei Gemeinden schon damals gemacht. Also alles in diese Richtung, vielleicht bin ich wegen denen auch so ein Fan von diesen Kooperationen, weil wir das eben damals schon aufeinander abgestimmt haben und gesagt, da haben wir Fußball spielen, da haben wir Tennis spielen und da machen wir eben nur ein anderes Angebot. Und besser geworden ist durch die Fusion natürlich die Abstimmung. Wir haben natürlich auch dadurch, dass Land Oberösterreich uns ein paar Projekte eben mit einem Fusionsbonus versehen hat, das relativ rasch umsetzen können, hat auch beigetragen dazu, dass wir eben Projekte umsetzen können, wie zum Beispiel unser Projekt Sicherung der Nahversorgung des Stephansplatzes, haben wir eben großzügige Unterstützung auch vom Land dazu gekriegt. Wir haben einen Sportplatz neu gemacht und wir haben den Kindergarten und die Volksschule renoviert und das haben wir dadurch auch geschafft. Das war der finanzielle Vorteil, aber nur, weil wir für Projekte mehr Geld gekriegt haben. Von den Ausgaben her kann man gar nicht sagen, ob das jetzt günstiger oder nicht günstiger geworden ist durch diese Fusion. Wir haben insgesamt, glaube ich, wir haben zuerst in der Gemeinde St. Stephan Afissl 3,5 Dienstbussen zur Verfügung gehabt und haben jetzt durch diese Fusion 4. Aber durch die Regelungen in der Gemeindeordnung hätten wir jetzt 4.
Okay, also ich glaube, es ist der Boden bereitet für viel weitere Diskussionen, ob das eine Kooperation ist oder eine Fusion ist. Ich möchte noch zum Abschluss eins wissen, und zwar die Initiative Zukunftsorte tritt ja nach außen auf, tritt eben für das, was wir jetzt besprochen haben, ein, für die Kooperation. Und da braucht es natürlich Rahmenbedingungen, die die Gemeinden selbst nicht schaffen können. Was brauchen Sie als Zukunftsorte, als Gemeinde von Land und Bund, dass in der Hinsicht der Kooperation noch mehr und noch schneller was weitergeht?
Ja, grundsätzlich von den Rahmenbedingungen her oder zu den finanziellen Rahmenbedingungen haben wir in unserem Papier auch drinstehen und wir haben das voriges Jahr nach unserer Generalversammlung auch schon nach außen so transportiert, dass man zählen muss, wer Anschaft zahlt. Es kann nicht so sein, dass Land anschafft, was die Gemeinden dann zahlen müssen oder der Bund anschafft, was da letztendlich das Land dann finanzieren muss. Also es gehören ganz klare Zuständigkeiten geschaffen und dann auch die Verantwortung mitgeben. Ja, nicht nur die Zuständigkeit, sondern auch die Verantwortung und wenn es ist, dann auch die finanziellen Rahmenbedingungen, die müssen geschaffen werden. Und dass man Querfinanzierungen nur mal dort macht, wo es unbedingt notwendig ist. Und nicht sagen, wir überweisen die Umlage dort, dafür kriegen wir dann da wieder was retour. Das ist ja alles mit Verwaltung und Aufwand und Administration verbunden. Also Querfinanzierungen nur dort, wo es notwendig ist. Bei Projektfinanzierung, gerade so kleine Gemeinden wie wir werden nie so viel Eigenmittel zusammenbringen, dass wir eine Volksschule zum Beispiel neu bauen können. Ja. Da brauchen wir Unterstützung. Ja. Und bei Förderungen natürlich auch. Und ich würde einfach diese Förderungen vielleicht mal so auf das abklopfen, dass ich sage, wo kann ich Ziele damit erreichen? Ja? Wo kann ich Anreize dafür geben? Wo ist ein Hebel, dass ich sage, das Geld, was ich einsetze, bringt mir im Faktor 1 zu 5, 1 zu 6, 1 zu 7, einfach was in der Gemeindeentwicklung und auch in der staatlichen Entwicklung. Und natürlich brauchen wir begleitende und ehrliche Kosten-Nutzen-Rechnung von diesen Strukturveränderungen. Ich glaube, die ist immer nur im Raum stehen. Wir sparen uns dann, weiß ich nicht, so viele Gemeinderäte, so viele Bürgermeister und vielleicht so und so viele Dienstposten auf der Gemeinde. Ich muss dann schon dagegen stehen. Was hat es dann das ehrenamtliche Engagement gekostet oder was muss ich dann zu Qualitätsverbesserungen in weniger gut entwickelten oder ausgestatteten Gemeinden dann drauflegen? Also wann, dann müssen wir das wirklich genau schauen und da bin ich da, ich glaube, gerade richtig beim Zentrum für Verwaltungsforschung. Die werden da schon dementsprechende Zahlen und Forschungen haben. Aber natürlich ist das um und auf.
Danke für die Blumen, sage ich da nur. Noch eine letzte Abschlussfrage, was mich persönlich brennend interessiert. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir in 5 Jahren wieder so beieinander sitzen würden und über die Zukunftsorte sprechen, woran würden Sie festmachen, dass das ganze Projekt Zukunftsorte ein Erfolg war?
Ja, indem es eben funktionierende und ausreichend finanzierte, kooperierte Regionen gibt mit starken Gemeinden. Also das kann man ja dann auch feststellen, wie das dann ausschaut in 5 Jahren nach der Strukturveränderung. Nicht von jetzt weg 5 Jahre kriegen, sondern nach der Strukturveränderung oder nach diese Reformen. Ja, und ich glaube, dass man eben gut zusammenarbeitende und strukturierte regionale Gremien brauchen. Ja. Und das könnten zum Beispiel sein, wenn ich sage, es sind 5 Gemeinden, 5 Bürgermeister, 5 Amtsleiter. Diese sind dafür verantwortlich, wie die regionale Entwicklung ist. Und die sind dann von mir aus mit einem Sprecher ausgestattet, der mit anderen Regionen dann wieder kooperiert.
Okay, Herr Bürgermeister, dann sage ich herzlichen Dank für die interessanten Einblicke, vor allem für die Praxisbeispiele. Ich glaube, das hilft vielen auch ein bisschen hautnahe mitzuerleben, wie es tatsächlich in so einer Gemeinde abläuft und wie das funktioniert. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal vielleicht.
Ich sage auch danke. Und entschuldigen mich gleich, weil ich zu sehr in den Mundart verfallen bin, aber wenn mir was ziemlich am Herzen liegt, dann passe ich nicht mehr auf, dass ich sauber rede.
Wenn Ihnen diese Folge von KDZ im Dialog gefallen hat, freuen wir uns über eine Weiterempfehlung und Ihr Abonnement. Weitere Informationen über unsere Podcasts und unsere Arbeit für die öffentliche Verwaltung finden Sie auf unserer Website www.kdz.eu. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.